Tonfall, der Brandenburg-Podcast zur Aufarbeitung. Willkommen zur neuen Ausgabe unseres Podcasts. Mein Name ist Maria Noke. Ich bin Aufarbeitungsbeauftragte des Landes Brandenburg und ich freue mich über Ihr Interesse an unserer Arbeit und an unseren Themen. Hören Sie heute
Land im Aufruhr, der Volksaufstand vom 17. Juni 1953 in Brandenburg.
17. Juni 1953, 15.20 Uhr. Fernschreiben Nummer 259 der Bezirksverwaltung für Staatssicherheit Potsdam über die Vorkommnisse im Bezirk. In Brandenburg drangen ca. 2000 Demonstranten in das Gerichtsgebäude ein und zerstörten Akten sowie Einrichtungsgegenstände. Außerdem holten sie einige Untersuchungshäftlinge gewaltsam aus der Haft. Der Staatsanwalt wurde von der Menge ergriffen und weggeschleppt. Im Kreise Belzig befindet sich die Demonstration zurzeit in der Kreisstadt. An der Spitze der Demonstration wird der Staatsanwalt hergetrieben. Die streikenden Arbeiter der Bauunion Brieselang forderten die Belegschaft der Gummifabrik VEB Kauters auf, ebenfalls in den Streik zu treten. Die Belegschaft folgte dieser Aufforderung hundertprozentig. Im Industriewerk Ludwigsfelde versuchten die streikenden Bauarbeiter, die Maschinen des Werks zu zerstören. Um dies zu verhindern, stellte die Belegschaft die Arbeit ein. Ab 18. Juni wollen die Bauarbeiter Streikposten stellen, um die Wiederaufnahme der Arbeit im Industriewerk zu verhindern.
So wie hier kam es in hunderten Orten Brandenburgs und der DDR zu machtvollen Protestaktionen gegen die Politik der DDR-Regierung und die SED-Diktatur. Sie ging als Volksaufstand vom 17. Juni 1953 und erste große Massenerhebung im sowjetischen Machtbereich in die Geschichtsbücher ein. Der Aufstand endete mit der gewaltsamen Niederschlagung, Dutzenden Toten sowie Tausenden verhafteten und später verurteilten Demonstranten. Statt mehr Freiheit, wie gefordert, folgte der Ausbau des Überwachungs- und Unterdrückungsapparates. Eine Zäsur in der Herrschaftsgeschichte der SED. Wirft man heute einen Blick auf die regionale Erinnerungskultur in Brandenburg, stellt man schnell fest, dass die Ereignisse vor 70 Jahren nur wenig präsent sind. Das liegt auch daran, dass Verlauf und Intensität der Protestaktion bis auf wenige Städte kaum näher bekannt sind. Deshalb spreche ich heute darüber mit dem Historiker Christoph Wunicke, der im Auftrag der Landesbeauftragten zum Volksaufstand in Brandenburg recherchiert hat. Ziel war es dabei, für einen neuen Themenbereich zum 17. Juni 1953 in der Berlin History App den Aufstand in der ganzen Fläche zu beschreiben und für möglichst viele Brandenburger Orte Informationen zu sammeln. Diese Arbeit hat dazu geführt, dass Christoph Wunicke nun wie kaum ein Zweiter das damalige Geschehen in der Region kennt und beurteilen kann. Herr Wunicke, ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Gleich zu Beginn meine Frage. Auf wie viele Orte mit Protestaktionen sind Sie denn in Brandenburg gestoßen?
Ja, das hängt vielleicht davon ab, wie man Protestaktion definiert. Aber wenn ich mal mindestens einen Akteur nehme, der sich durch Streik oder eine Demonstration oder eine sonst wie andere Verweigerungshaltung in Brandenburg an oder um diesen Tag herum, diesen 17. Juni, irgendwie im Sinne des 17. Juni des Volksaufstands engagierte, bin ich auf niedergeschriebene über 90 Orte gekommen, habe in den Akten und darüber hinaus Literatur etwas zwischen 130 und 150 gefunden, die ich dann teilweise nicht niedergeschrieben habe, schätze aber, dass es zwischen 150 und 200 Orten sind. Da besteht noch Forschungsbedarf.
Bevor wir das weiter vertiefen, möchte ich gern auf die Vorgeschichte und die historischen Rahmenbedingungen zu sprechen kommen. Anfang der 50er Jahre ist immer noch die Hochzeit der stalinistischen Ära. Um noch mehr als bisher die Gesellschaft zu durchherrschen, löste die Staatspartei 1952 die alte Länderstruktur auf und führte stattdessen Bezirke und Kreise ein. Aus Brandenburg wurden die drei Bezirke Cottbus, Frankfurt-Oder und Potsdam, an deren Spitze nun Räte des Bezirkes sowie SED-Bezirksleitungen standen. Wie war denn ansonsten die allgemeine Situation in der Brandenburger Region zu Beginn der 50er Jahre?
Stalin ist zwar am 5. März gestorben, aber noch gab es den Stalinismus, nicht nur in der Sowjetunion, sondern auch in Brandenburg und in der übrigen DDR. Der zeigte sich in unterschiedlicher Form, zum Beispiel durch die in der zweiten Parteikonferenz vom 9. bis 12. Juli 1952 beschlossene Kollektivierung der Landwirtschaft, gerade in den Agrarbezirken, die ja Brandenburg weitgehend prägten. Die schon vor der zweiten Parteikonferenz aufgenommene Kollektivierung der Landwirtschaft vorangetrieben, noch stärker als zuvor. In der zweiten Jahreshälfte 1952 wurde mehr Druck auf Einzel- und Privatbauern ausgeübt, sich in LPGen, damals noch Typ 1 überwiegend, zusammenzuschließen. Die erste quasi Vorzeige-LPG DDR-weit Typ 1 war Wurin im Kreis Seelow. die als Musterstatut oder als Muster-LPG für den Typ 1 quasi herhalten musste, die auch heute in der Literatur noch hoch gehandelt wird. Aber das, was sie da so interessant liest, ist alles mit Gewalt und Druck und vor allem auch mit Fluchtbewegungen von Bauern, auch aus Brandenburg verbunden. Die sahen das nicht ein, überwiegend Einzelbauern, traditionelle Einzelbauern in der dritten oder vierten Generation, dass sie jetzt ihren Hof quasi genossenschaftlich mit anderen zusammen bearbeiten mussten und flohen in hoher Zahl nach West-Berlin oder gleich direkt in die Bundesrepublik. In Brandenburg gab es wie andernorts auch das Problem, dass die LPG überwiegend von Neubauern, solchen überwiegend Umsiedlern oder Vertriebenen, wie sie dann auch genannt wurden, die in der Bodenreform 1945 an Land kamen, Bodenreformland, und jetzt ohne Kenntnis irgendwelcher bäuerlichen Fähigkeiten eine LPG bilden mussten, die dann auch aufgrund der Mängel, der Qualifikationsmängel der Neubauern einfach nicht effektiv wirtschaften konnte. Und so kam es dann im April und Mai auch des Jahres 1953 zu großen Versorgungsengpässen. Die Versorgung stand generell auf dem Spiel, was auch die SED nicht nur in Brandenburg, sondern hinaus zu neuen Maßnahmen, zu neuen Statuten, zu neuen Restriktionen gegen Bauerntrieb, was wieder zu größeren Fluchtbewegungen führte.
Was kann man denn zum Umgang der SED mit den Kirchen sagen?
Die zweite Parteikonferenz vom 9. bis 12. Juli hatte auch klare Ansagen in Richtung der Kirchen. Das Hauptproblem war, dass die Jugendarbeit, vor allem die junge Gemeinde der Kirchen, aber auch die Studentengemeinden, wesentlich attraktiver waren als die noch relativ junge FDJ. Und so wurden überwiegend an Oberschulen, nicht nur in Brandenburg, sondern auch anderen Orten, Oberschüler, die sich zur jungen Gemeinde bekannten oder auch demonstrativ zu ihr hielten, auch von den Schulen verwiesen, kurz vor dem Abitur noch im Jahr 1953 exmatrikuliert. Aber es ging auch gegen Pfarrer. Es gab damals ungefähr 900 Pfarrer im östlichen Teil der Berlin-Brandenburgischen Landeskirche, also in Ost-Berlin. Und der Kurmark, würde man sagen, Kurmark-Niederlausitz und Neumark, so hießen damals die Kirchenbezirke hier. Und auch die wurden drangsaliert. Nachdem die SED-Führung vom 2. bis 4. Juni in Moskau war und dort neu gemaßregelt wurde und lernen musste, wie die neue deutschlandpolitische Strategie der KPdSU aussieht, mussten sie auch gegenüber der Kirche einlenken. Und für den 10. Juni wurde ein Gespräch mit den evangelischen Bischöfen anberaumt, nachdem der brandenburgische Bischof Dibelius sagte, wir sind jetzt auf einem neuen, einen guten Weg. Und tatsächlich wurden dann in unterschiedlichsten Hochschulen Brandenburgs, unter anderem am Beethoven-Gymnasium Babelsberg, Schüler wieder reimmatrikuliert und durften nach besonderer Förderung, wie das ND nachher schrieb, das Neue Deutschland, das Zentralorgan der SED, dann doch noch, wenn auch nach Unterrichtsausfall, ihr Abitur im Jahr 1953 machen.
Wie hat denn die Situation der deutschen Teilung und der Kalte Krieg die Situation im Land Brandenburg Anfang der 50er Jahre bestimmt?
Noch sind wir im Koreakrieg, der 1950 begann. Und der Kalte Krieg war natürlich auch in Brandenburg aktuell. Und auch hier wurde der Koreakrieg wahrgenommen. Aber man war ja in der Frontstellung. Und vor allem gegenüber Westdeutschland. Und am 10. März 1952 hat Stalin in der sogenannten Stalin-Note den anderen drei Alliierten angeboten, über ein vereintes, neutrales oder wie auch immer geartetes Deutschland zu reden, was diese ablehnten, woraufhin dann die KPdSU, aber dann auch in deren Folge die SED ihren Kurs verschärfte, was dann auch direkt zur zweiten Parteikonferenz führte. Und die drei Bezirke, die dann Brandenburg 1952 ausmachten, hatten die besondere Lage, dass sie eben vor allem der Bezirk Potsdam oder schließlich an West-Berlin grenzten und dadurch die Pendler und die Schmuggler und alles, was man auch unberechtigterweise dem Westen unterschob, quasi beherbergte oder zu beaufsichtigen hatte. Und nach der zweiten Parteikonferenz wurden die Restriktionen gegenüber dem Grenzregime nach West-Berlin immer größer. Schon vorher wollte Walter Ulbricht, der starke Mann in der SED und stellvertretend Vorsitzender des Ministerrats, die Grenze dicht machen, was die Sowjetunion noch verhindern konnte. Aber seit Ende des Dezember 1952 mussten beispielsweise S-Bahnen, die von Ost nach West-Berlin fuhren, immer 5 Minuten auf dem letzten Grenzbahnhof halten, um durchsucht zu werden. Und in der Nacht vom 2. zum 3. Februar 1953 wurde im Rahmen der Aktion Berlin quasi ganz Berlin abgeriegelt, was zu irrsinnigsten Verwerfungen auch in Ost-Berlin führte und die Bevölkerung hatte zu leiden, weil auch Krankentransporte und so weiter nicht durchfahren durften. Das alles änderte sich dann kurzfristig nach dem 17. Juni, aber danach wurde dann auch die Kliniker Brücke dicht gemacht, die Potsdamern vielleicht bekannt ist.
Und was war dann konkret der Anlass, der zum Ausbruch des Volksaufstandes geführt hat?
Durch den Aufbau der Grundlagen des Sozialismus, wie auf der zweiten Parteikonferenz beschlossen, wurden nicht nur die Kollektivierungsmaßnahmen im Bereich der Landwirtschaft verschärft und dadurch auch die Ergebnisse der Landwirtschaft in Frage gestellt, weil immer weniger Nahrungsmittel zur Verfügung standen, sondern auch der Aufbau der Schwerindustrie, aber auch andere Industriezweige geriet nicht in Stocken, aber vollzog sie nicht in dem Tempo, wie die SED es sich wünschte. Und deshalb hatte sie die Idee, auch im Zusammenhang mit dem 60. Geburtstag von Walter Ulbricht im Juni 1953 die Normen für Bauarbeiter, aber auch andere Industriebetriebe oder Bereiche zu erhöhen. Im Schnitt um 10%. Das hing je von der Berufsgruppe ab. Das führte unmittelbar zu Protesten, wurde im Mai letztendlich beschlossen und verkündet, führte zu unmittelbaren Protesten auch in Brandenburg. Aber der eigentliche Auslöser war am 13. Juni 1953, einem sonnigen Sonnabend, die Dampferfahrt von Bauarbeitern von der Baustelle des Krankenhauses Berlin-Friedrichshain, die dort einen netten Nachmittag verbringen wollten. Aber 3 Tage bevorher bekamen sie ihre ersten Lohnauszüge und stellten fest, dass die Normerhöhungen zu effektiven Lohnkürzungen geführt hatten. Und die beschlossen, sich am 15. Juni zu einem Streik zu verabreden, was sie auch taten. Am 15. Juni, dem Montag, dort verabredeten sich zusammen mit Bauarbeitern von der nahegelegenen Stalinallee zu einem Streik, der dann auch schon am Abend des 15. Juni über den RIAS verkündet wurde, auch wenn alle noch ungläubig waren. Aber am 16. versammelte man sich tatsächlich auf der Baustelle in Friedrichshain, wurde eingesperrt, sprang aber über die Zäune, informierte die Bauarbeiter der Stalinalleen, die dann zum ersten Mal zum Haus der Ministerien oder in Richtung Haus der Ministerien zog. Und ab da beginnt dann die bekannte Geschichte des 16. Juni als Alarmsignal. Andere würden sagen, es begann viel früher auf dem Land, wo Bauern schon viel früher gegen das hohe Abgabesoll von Bauern protestierten. Aber die gängige Lesart ist die erste, dass es an der Stalinallee begann.
Öffentlichkeit und Publizistik hat sich ja auch für die Region Brandenburg die Bezeichnung Volksaufstand vom 17. Juni 1953 eingebürgert. Doch wenn man auch hier schaut, stimmt das Datum ja nur teilweise. Wann ging es eigentlich in Brandenburg los und wo befanden sich denn hier die regionalen Zentren des Aufstandes?
Bereits Ende Mai 1953 streikten Arbeiter in der Schraubenfabrik in Finsterwalde. Dieser relativ große Streik wurde von sowjetischen Soldaten mit aufgesetzten Bajonetten beendet. Aber auch in dem später berühmt gewordenen Henningsdorf streikten bereits Anfang Juni Arbeiter aus einem Industriebetrieb. Nach dem Kommuniqué der SED, nach ihrer historischen Reise nach Moskau, wo sie ihren Kurs zu ändern hatten, vermuteten viele Angehörige, vor allem von Inhaftierten, die im Zuge von Repressionen Anfang des Jahres inhaftiert wurden, auf schnelle Freilassung ihrer Verhafteten. Und so kam es am 12. Juni in Brandenburg zur Demonstration von Arbeitern einer Transportfirma, der Firma Tegge, vor dem Gefängnis, die ihren Betriebsnehmer Tegge freipressen wollten, freidemonstrieren wollten. Diesem Protest schlossen sich viele Brandenburger an und am Ende forderten fast 2000 Brandenburger die Freilassung von Tegge und anderen, was zumindest im Fall von Tegge an diesem Tag dann auch gelang. Am selben Tag demonstrierten auch Neuruppin, viele hundert Neuruppiner für die Freilassung von Inhaftierten, ähnlich erfolgreich. Und im Grunde geht es jetzt bis zum 17. Juni an, jeden Tag mit irgendeiner Kleinigkeit irgendwo in Brandenburg weiter. Und der Auftakt zum 17. Juni ist im Grunde am Abend des 16. Juni in Hohenschöpping, etwas nördlich von Berlin, wo Bauarbeiter der Bauunion Naumburg, die dort an einem Gleis bauen oder eine Reichsbahnbaustelle bauen, 1100 Bauarbeiter machen ein Fest in einem Kultursaal und beschließen, sich dem Streik, über den sie wahrscheinlich schon vom RIAS erfahren haben, anzuschließen und verfassen Proteste und teilweise schließen sich auch am nächsten Tag dem Zug der Henningsdorfer Arbeiter in Richtung Berlin an.
Zu den überregional bekanntesten Orten und Ereignissen des Aufstandes gehört Henningsdorf bzw. der Marsch der Henningsdorfer Arbeiter nach Berlin. Können Sie mal kurz schildern, was sich dort abgespielt hat?
In Henningsdorf gab es zwei wesentliche große Betriebe. Das eine war das Stahl- und Walzwerk und das andere war die Lokomotivenfabrik. Und die Arbeiter traten am 17. Juni morgens beider Betriebe in einen Streik. Später begannen beide unabhängig voneinander Demonstrationen und diese beiden Demonstrationszüge vereinigten sich noch in Henningsdorf und beschlossen, durch Westberlin oder irgendwie zum Haus der Ministerien zu ziehen, wo sie wussten, dass dort auch die anderen Demonstrierenden beispielsweise aus der Stalinallee hinziehen würden. Ihnen stellten sich bereits verschiedene Funktionäre aus ihren Betrieben entgegen, die wurden einfach mitgenommen. Nach dem Grenzübertritt nach Westberlin, französische Zone, wurde ihnen anfangs vom Kommandanten der französischen Zone eigentlich verwehrt durchzuziehen. Sie haben es dann doch durchgesetzt, fuhren teilweise mit Bussen durch die Zone oder gingen zu Fuß. An der Müllerstraße wurden sie versorgt. Als sie dann wieder in den Ostberlin zu Ostberlin kamen, stürmten sie erstmal das Stadion, das damals noch Walter Ulbricht Stadion hieß, und zogen dann auf die Straße unter den Linden, wo bereits russische Soldaten auf sie warteten. Die teilten den Zug mehr oder weniger, aber ein Teil zog dann die Friedrichstraße runter zur Wilhelmstraße, wo sie dann vor dem Haus der Ministerien empfangen genommen wurden und auch die Schießereien erlebten, die dann gegen 16 Uhr letztendlich zum Ende dieses Demonstrationsaufzugs führten. Manche fuhren dann gleich nach Hause, auch wieder durch West-Berlin, oder andere kamen erst aus Angst wahrscheinlich am 18. oder 19. wieder nach Hause. Aber am 18. wurde in zwei Betrieben immer noch in Hennigsdorf der Streik, wenn auch nicht ganz so offensichtlich und öffentlichkeitswirksam, weitergeführt.
Aber auch in Dörfern und Kleinstädten brach Protest aus, wie in Bantikow im heutigen Landkreis Ostprignitz-Ruppin im Nordwesten Brandenburgs oder auch im gar nicht so weit weg entfernten Löwenberg im Landkreis Oberhavel.
Nun, in Bantikow sammelten sich am Abend des 17. Juni etwa 30 Einwohner, sangen Lieder wie Freiheit, die ich meine, und Männer buddelten Schaukästen aus und man riss Transparente von den Wänden. Man ist auf einem Dorf. Generell geht es gegen die Kollektivierungspolitik der SED. Ein Teil der Demonstranten zieht zum LPG-Vorsitzenden, um ihm zu erklären, dass ab morgen die LPG oder viele von ihnen nicht mehr für die LPG arbeiten wollen. Der Zug ändert danach aber seine Richtung. Er zieht zur seit einigen Jahren existierenden Schule der Nationalen Front in einem Schloss an einem See, der die seit ihrer Gründung Unmut erregte, weil nämlich durch die Errichtung dieser Schule der Zugang zum See für die Bantikower versperrt bleibt durch einen Zaun. Schon oft hatten die Bürger von Bantikow ihren Protest dem Bürgermeister mitgeteilt, der nichts ändern konnte. Auch jetzt wird er wieder ranzitiert, er soll dem Leiter der Schule sagen, dass man wieder an den See will. Nun stehen sie alle vor der Schule, protestieren gegen den aktuellen Lehrgang, reißen auch dort Plakate runter. Aber um Mitternacht etwa löst die Polizei auch diesen Auflauf auf. Aber es ist ein beachtenswerter Aufstand auf dem Dorf. In Löwenberg, in Oberhavel, meldet die SED einige Tage später, verweigern Schüler am 17. Juni den Russischunterricht und fordern, statt Russischunterricht Englischunterricht zu bekommen. Also ich finde, eine bemerkenswerte Leistung. Generell ist von Schülern zu sagen, dass in vielen Dörfern, aber auch kleineren Städten, Schüler die Bilder von Staatspräsident Pieck oder auch Ulbricht von den Wänden nehmen und hinter Schränke stellen, sodass man sie nicht mehr sieht. Interessant auch die Vorgänge in Prenzlau, einer Stadt, die damals zum Bezirk Neubrandenburg gehörte, aber heute dem Bundesland Brandenburg zugerechnet wird. In Prenzlau gab es zwei größere Baustellen, eine im Kühlhaus und eine in einer Wohnungsbaustelle. In der Kühlhausbaustelle kam es am Abend des 17. Juni in einem Kulturhaus zu einer Versammlung von Bauarbeitern. Sie hörten den Rias und tranken, verwehrten einem Ordnungsmann oder einem Polizisten den Zugang zum Kulturhaus und solidarisierten sich vor Ort allerdings nicht in Form einer Demonstration mit den Forderungen der Bauarbeiter auf der Stalinallee. Auf der anderen Baustelle in Prenzlau, einer Wohnungsbaustelle, waren viele Bauarbeiter aus dem Süden der DDR tätig. Auch die solidarisierten sich mit den Protestierenden in der Stalinallee und zündeten beispielsweise Strohballen an, aber auch sie demonstrierten nicht. Auch hier kam bald die Rote Armee und verkündete den Ausnahmezustand.
Dass der Volksaufstand eine ganz starke politische Ausrichtung hat, ist ja irgendwie klar und bewiesen. Aber können Sie uns vielleicht noch mal einige der politischen Forderungen nennen, die die Streikenden und Demonstrierenden immer wieder erhoben haben?
Das kann man im Zeitverlauf betrachten. Es beginnt in der Regel mit sozioökonomischen Forderungen. An erster Stelle der Rücknahme der Normen, dem Auslöser des 17. Juni. Aber wenn man allein den Zug der Hennigsdorfer Arbeiter in Richtung Berlin betrachtet, erst geht es um die Normen und noch bevor sie die Grenze Westberlins erreichen, geht es auch um den Sturz der Regierung und die deutsche Einheit und ganz andere Fragen. Das sind die Großforderungen. Und im Kleinen gibt es manchmal ganz spezifische Forderungen, die auf Betriebe bezogen sind, wie bestimmte Normen für bestimmte Berufsgruppen, die anders gehandhabt werden müssen, oder eben die Arbeiterrückfahrkarte, die bestimmte Berufsgruppen nach bestimmten Reformen nicht mehr anerkannt wurde. Also es geht ums große Ganze, Demokratie, freie Wahlen und den Sturz der Regierung, aber auch um die Arbeiterrückfahrkarte. Dazwischen ist vieles zu finden, wiederholen tun sich eben die freien Wahlen und die Normen.
Sie haben viel recherchiert. Welche Aktion, welcher Protestverlauf hat Sie denn besonders beeindruckt oder vielleicht auch betroffen gemacht?
Interessant fand ich den Fall Erika Saré, eine 18-jährige FDJ-Instrukteurin aus Bernau, die am Morgen des 16. Juni, also ist der Tag, an dem die Bauarbeiter in Friedrichshain über den Zaun springen und den ersten großen Marsch in Berlin initiieren. An diesem Tag fährt sie auf ihre Baustelle in der Steinallee, wo sie als Instrukteurin arbeitet, und erfährt dort vom Streik und denkt sich, Das ist eine, im Sinne der Arbeiterschaft, das ist mein Anliegen, da muss ich mich anschließen. Und zieht mit den Leuten, den Demonstrierenden zum Haus der Ministerien, wo sie dann auch Reden erlebt und von FDJ dann angesprochen wird, ihre Mitdemonstranten zu verpfeifen, namentlich aufzulisten, wer dabei ist und so weiter. Und das empört sie. Und so springt sie noch im FDJ-Hemd auf einen Tisch und fordert die Massen dazu auf, die Spitzel, die hier seien, zu beachten, zu überlegen, was man sagt, oder sie generell aus der Demonstration zu entfernen. Sie selbst wird ausgepfiffen, weil sie noch FDJ-Hemd anhat. Das sieht sie noch vor Ort aus und wird dann als Heldin gefeiert. Als sie vom Tisch springt, überprüft die Stasi sofort ihre Kontakte. Sie fährt zurück nach Bernau, hört im Radio von sich selbst im Rias, wie der Rias über sie berichtet, bekommt Angst, übernachtet bei ihrem Nachbarn und sieht am Morgen, wie die Stasi schon ihre Wohnung beobachtet, schleicht sich nach West-Berlin, sieht dann noch in Ost-Berlin die Demonstration am 17. Juni und flüchtet aber nach West-Berlin, wo sie dann auch erstmal bleibt.
Wenn man in den Brandenburger Akten schaut, stößt man immer wieder auf Arbeiter der Bauunion, die überall streiken und protestieren. Es gab ja früher die Debatte, ob der 17. Juni ein Arbeiteraufstand oder eine Volkserhebung gewesen sei. Nun weiß man seit den Forschungen zum 50. Jahrestag 2003, dass viele Bevölkerungsschichten mitgemacht haben. Daher die Frage, wer hat alles in Brandenburg protestiert?
Nun, es war schon sehr überwiegend ein Aufstand vor allem der Bauarbeiter der verschiedensten Bauunionen, aber auch der Industriearbeiter, siehe Hennigsdorf oder Brandenburg-Stadt. Was aber nicht heißt, dass es ausschließlich ein solcher Aufstand war. Beispielsweise wurde in Funkwerk Dabendorf südlich von Berlin der Aufstand von der technischen Intelligenz angeführt und angezettelt. Er mündet in einem Marsch Richtung Berlin, der an der Grenze zu West-Berlin von sowjetischer Armee gestoppt wurde. Also auch das gab's, dass Betriebsleiter oder technische Intelligenz im weitesten Sinne sich solidarisierten. Wenn man es jetzt soziologisch betrachtet, ist es ein sehr maskuliner Aufstand, weil es eben um Bauarbeiter geht und um Industriearbeiter, die noch sehr männlich sind. Aber wenn man sich die Forderungen beispielsweise anguckt, finden Sie in vielen Forderungen die Forderung nach der Senkung des Renteneintrittsalters für Frauen von 60 auf 50 Jahre beispielsweise. Die Forderung nach einem Haushaltstag für Frauen finden Sie am 17. Juni auf verschiedensten Pamphleten. Und auch Frauen sind hier und dort beteiligt. Im Dralovit-Werk in Teltow beispielsweise fordern Frauen die Freilassung ihrer verhafteten männlichen Kollegen. Auffällig und wenig bemerkt ist die Beteiligung von Jugendlichen am 17. Juni. Gerade in Brandenburg sticht er so ins Auge, dass er nicht unerwähnt bleiben darf. Am Abend des 17. Juni gibt es in unwahrscheinlich vielen Orten massenhafte Aufläufe von Jugendlichen, beispielsweise im uckermärkischen Angermünde, in Forst, in Potsdam und vielen, vielen anderen Orten. In Eisenhüttenstadt beispielsweise findet man FDJler, auch im FDJ-Hemd, auf beiden Seiten, der Demonstranten und der Spitzel, die sagen, der und der demonstriert.
Traten die Vertreter der regionalen Blockparteien wie CDU, LDPD oder NDPD oder auch Demokratische Bauernpartei Deutschlands, traten die in diesen Tagen irgendwo in Erscheinung?
Generell war es ja zu diesem Zeitpunkt keine unabhängigen Parteien mehr. Nach 1945 noch als konservative CDU bzw. liberale LDPD gegründet, standen sie seit 1950 unter einem enormen Gleichschaltungsdruck. Und der war in Brandenburg zu diesem Zeitpunkt schon weit fortgeschritten. Zudem hatten sie zu diesem Zeitpunkt im Frühjahr 1953 das Problem, dass durch den Umbau des Landes Brandenburg in drei Bezirke und viele Kreise ihre Geschäftsstellen quasi neu gegründet umziehen mussten. Und so mit Infrastrukturproblemen befasst, konnten sie sich gar nicht positionieren, für oder gegen die Aufständischen. In der Prignitz, wo vor allem CDU und LDPD, die ursprünglichen Blockparteien, sehr stark waren, hatte man allerdings die Hoffnung, dass nach dem Sturz der SED durch die Aufständischen 17. Juni jetzt ihre Zeit kommen würde und sie die Macht übernommen würden. Das war nur eine kurze Hoffnung, die auch nur schwach dokumentiert ist.
Wie hat denn eigentlich die SED-Basis auf die Ereignisse reagiert?
Ambivalent. Es gibt da jetzt wenig Studien zu Brandenburg zu, wo man sagen kann, die SED-Basis hat so oder so reagiert. Aber für beispielsweise Brandenburg-Stadt, einen der Zentren des Aufstands in Brandenburg, ist belegt, dass viele SED-Genossen, sogar sehr viele SED-Genossen, sich mit den Streikenden solidarisierten. Und gerade in Brandenburg wurde hinterher ein großes Exempel an der Stadtführung, SED-Führung vollzogen. Der Bürgermeister Kühne musste sein Amt hergeben, auch der Sekretär der SED-Kreisleitung, weil sie am 17. Juni versagt haben. Die ganz offizielle Anklage der SED-Führung gegenüber ihnen. Sie wurden nicht verhaftet oder ins Gefängnis gesteckt, aber sie mussten ihre Ämter aufgeben. Und generell wurde den Genossen in Brandenburg zu wenig Wachsamkeit und Aufmerksamkeit, Klassenbewusstsein unterstellt. Auch viele Polizisten wurden schließlich nach dem 17. Juni in Brandenburg ihres Amtes enthoben.
In der Region Brandenburg war ja unheimlich viel sowjetisches Militär stationiert. Richtete sich der Protest auch gegen die Russen, wie der Volksmund sagte? Und wie hat die Rote Armee reagiert?
Im Frühjahr 1953 zog das Oberkommando der sowjetischen Streitkräfte nach Wünsdorf, südlich von Berlin. Das führte dort generell zu Unruhe, schon weit vor dem 17. Juni. Man hatte Angst vor Enteignungen, von Verlust des Arbeitsplatzes etc. Das sorgte vor Ort schon für Unruhe. Aber auch auf Baustellen der Roten Armee kam es in Brandenburg am 17. Juni zu vielen Protesthandlungen. In der Uckermark in Großdölln, einer großen Flugplatzbaustelle, traten die Bauarbeiter in den Streik und wurden dort genauso gemaßregelt und nachher verfolgt und verhaftet, wie auf anderen Baustellen auch. Im nicht weit entfernten Vogelsang, einer großen Baustelle, dem größten Truppenübungsplatz der Roten Armee in ganz Deutschland, kam es auch zu einem Streik. Auch dort wurde gegen die Präsenz der Roten Armee demonstriert. Und man weiß nicht genau, wie der Streik zu Ende ging. In den Stasi-Akten ist zu lesen, überhaupt in Akten ist zu lesen, dass die sowjetischen Freunde in einem kurzen Prozess den Streik beendet hätten. Man weiß nicht genau, was das heißt. Aber auch im EKM in Fino, einem Industriekombinat, ging diese Rote Armee gestreikt, weil die hatten den Betrieb besetzt. Und die Protestierer forderten noch am 17. Juni, dass, wenn sie schon besetzt würden, sie nicht von der Roten Armee, sondern bitte von der deutschen Volkspolizei besetzt würden. Generell muss man zur Roten Armee sagen, dass sie natürlich, wie in Berlin auch, in verschiedensten Orten Brandenburgs mit Panzern gegen Demonstranten vorging. Aber es ist nicht so, dass sie wahllos und vorsätzlich in Menschenmengen schossen und so weiter.
Wie würden Sie denn die Bedeutung der Roten Armee für die Niederschlagung der Proteste einschätzen?
Die Rote Armee war die größte Gewalt in der DDR. Sie war die einzige Armee auf dem Gebiet der DDR. Noch gab es die Nationale Volksarmee nicht. Seit dem 1. Juli 1952 gab es die kasernierte Volkspolizei, die rund um Berlin in verschiedensten Standorten stationiert war. Aus Prenzlau beispielsweise kam kasernierte Volkspolizei, um die Grenze nach Westberlin am 17. Juni abzuriegeln. Aber generell Panzer zum Beispiel hatte nur die Rote Armee. Deshalb war sie die letzte Versicherung der SED-Regierung gegen einen gewaltsamen Aufstand. Die SED-Regierung, die zu der Zeit schon ihre Zuflucht in Karlshorst bei der damals noch dort befindlichen Spitze der Roten Armee gefunden hatte.
Wie ist die Staatsmacht gegen vermeintliche Redelsführer und Provokateure, wie sie ja offiziell bezeichnet wurden, vorgegangen?
Entschlossen. Die Redelsführer, aber auch alle Demonstranten wurden unmittelbar als Feinde der SED und der SED-Herrschaft angesehen und wurden als solche auch behandelt. Dort, wo die SED konnte, wo sie die Mittel hatte, KVP-Einheiten oder Instrukteure, gingen sie offensiv gegen diese vor, versuchte mit Argumentation, sie von ihren Streiks oder Demonstrationen abzubringen, wo nicht, wurde verhaftet und weggesperrt.
Wie hoch waren am Ende die Opferzahlen, die der Aufstand und seine Niederschlagung gekostet hat?
Es kam pro Bezirk etwa zu letztendlich etwas über 100 Verhaftungen, die dann auch Bestand hatten, also die nicht nach wenigen Tagen entlassen wurden. Und diese Gefangenen wurden dann in der Regel dem MFS oder der sowjetischen Besatzungsmacht übergeben. Generell ist über die DDR zu sagen, dass etwa über 15.000 Demonstranten verhaftet wurden, etwas über 1.500 wurden später verurteilt. Es gab rund 400 verletzte Demonstranten und knapp 400 verletzte Polizisten. Die Totenzahl, also die Anzahl der Toten 17. Juni, ist DDR-weit auch für Brandenburg schwer zu beziffern. Die Zahlen schwanken zwischen 23 und 300. In der Literatur wiederholt sich die Zahl zwischen 50 und 60. Auch in Brandenburg gab es Tote. Wir haben ja schon von Hagedorn gehört oder einem Toten in Brandenburg, aber wie viel genau es waren, weiß man auch heute nicht endgültig.
Wie hat die SED unmittelbar nach dem 17. Juni politisch weiter regiert?
Zuerst hat sie im Sinne des Kommuniqués vom 11. Juni, ihrem quasi Einlenken nach dem Besuch in Moskau, bestimmte Sachen zurückgenommen. Die Normen blieben natürlich hoch und waren Anlass jedes Anstoßes, aber in vielen Betrieben beispielsweise wurde viel Geld für hygienische Einrichtungen wie Toiletten, deren Zustände teilweise auch kritisiert wurden, ausgegeben. In Brandenburg interessant, Walter Ulbricht wurde mit dem Titel Held der Arbeit ausgezeichnet und spendete das Preisgeld von 10.000 Mark dem Betriebskindergarten der Kammgarnspinnerei in Brandenburg an der Havel, kurz nach dem 17. Juni. Generell wurde versucht, mit unterschiedlichen Maßnahmen die Versorgung zu verbessern. In dem Kommuniqué vom 11. Juni wurde generell der Ausbau der Schwerindustrie zugunsten der Konsumgüterindustrie beschlossen. Und das wurde auch versucht mit unterschiedlichsten Maßnahmen. Mit zur Cottbus wurde durch Agentenverträge mit kleineren Händlern und Produzenten versucht, die Versorgung zu verbessern, was nur sehr bedingt gelang. Aber im Ende des Jahres 1953 beschloss die SED die Möglichkeit, auf Genossenschaftsbasis angelehnt an Betriebe und deren Förderung Wohnungsbau zu betreiben. Das ist der Ursprung der noch zu Ende DDR existierenden Wohnungsbaugenossenschaften, um das Wohnungsproblem zu lösen. Das ist die soziale Seite. Die sicherheitspolitische Seite ist, dass die SED begriffen hat, dass vor dem 17. Juni die Zusammenarbeit von SED und Sicherheitsorganen und Verwaltung und Justiz überhaupt nicht funktionierte. Sehr kurze Zeit nach dem 17. Juni wurden Bezirkseinsatzleitungen gegründet. Erst angeführt vom Vorsitzenden des Bezirkes, später vom ersten Sekretär der Bezirksleitung, trafen sich dort regelmäßig oder wurden im Ernst zusammengerufen, der erste Sekretär der Bezirksleitung der SED, der erste Vorsitzende des Rats des Bezirkes, der Vorsitzende oder der Chef des MFS im Bezirk und viele andere Organe, die je nach Lage die Sicherheitspolitik zu besprechen und zu exekutieren hatten, ein neues Organ. Genauso wie wenige Zeit später die uns noch bekannten Kampfgruppen, die bis zum Ende der DDR existierten und am 13. August 1961 beim Mauerbau eine gewisse Berühmtheit erlangten, wurden die als Reaktion auf den 17. Juni ins Leben gerufen und noch im Sommer 1953 wurden in unterschiedlichsten Städten und Dörfern Brandenburgs diese Kampfgruppen gegründet. Auch das MFS wurde umstrukturiert. Der große Minister Zeiser musste gehen und aus seinem Ministerium wurde von Sommer 1953 bis zum November 1955 nur ein Staatssekretariat im Innenministerium angeführt von Herrn Wollweber. Aber auch dort wurden unterschiedliche Maßnahmen durchgeführt, die die Sicherheitspolitik und den sicherheitspolitischen Überblick der SED begünstigten. So dass am Ende des Jahres 1953 die SED glaubte, vorübergehend sicherheitspolitisch erstmal sicher zu sein vor einem neuen 17. Juni, der sie nachhaltig traumatisiert hatte.
Sie haben es genannt, man spricht ja auch immer von einem Trauma, das die SED vom 17. Juni 1953 davongetragen hätte, obwohl ja der Aufstand niedergeschlagen worden war. Was ist eigentlich damit gemeint, mit Trauma?
Man muss bedenken, dass auch noch SED-Funktionäre der späten DDR, wie beispielsweise der letzte Minister für Staatssicherheit Erich Mielke, ein Zeitzeuge des 17. Juni war und erlebt hat, wie der genannte Minister für Staatssicherheit Zeiser durch den 17. Juni sein Amt verlor. Und Erich Mielke fragte noch am 31. August 1989 in Anbetracht der Demonstration, die ja nicht nur in Leipzig so langsam Fahrt aufnahm, kommt jetzt der neue 17. Juni? Letztendlich hat die SED am 17. Juni erlebt, dass sie ohne die Macht der Roten Armee wahrscheinlich hinweggefegt worden wäre. Es wird immer noch diskutiert, ob der Tod Stalins überhaupt zum 17. Juni geführt hat erst. Aber sie haben weitestgehend ihre Ohnmacht erlebt. Und vor jedem Jahrestag, vor allem vor dem ersten Jahrestag, dem 17. Juni 1954, gab es nicht nur in Brandenburg, sondern DDR-weit Maßnahmen, Sicherungsmaßnahmen, um einem neuen 17. Juni am Jahrestag vorzubeugen. Das wiederholte sich auch in den folgenden Jahren und blieb als Trauma in den Köpfen der SED-Funktionäre bis zum Ende der DDR die ständige Angst, dass ihre Macht hinweggefegt werden könnte. Aber das Trauma betraf auch Demonstranten, die merken, gegen die Macht der Kanonen der Roten Armee ist nicht viel zu machen. Und viele Interpreten sagen, dass als Lehre aus dem 17. Juni die Helden oder die Demonstranten der friedlichen Revolution nicht aufs Ganze gingen, wie der 17. Juni, der freie Wahlen und Demokratie wollte, sondern die versuchten eher systemimmanent die DDR zu reformieren.
In der Bundesrepublik wurde ja sehr frühzeitig an den Volksaufstand erinnert. Er wurde sogar zum Gedenktag erklärt. In der DDR wiederum sprach man nur von einem faschistischen Putschversuch, der vom Westen gesteuert wurde. Wie ist das heute, 70 Jahre später, in den Brandenburger Städten und Kommunen? Ist der Aufstand dort tatsächlich vergessen? Hat die erfolgreiche Revolution von 89 eventuell die Erinnerung an die Erhebung von 53 überlagert? Wie ist Ihr Eindruck?
Tatsächlich hat die Bundesrepublik noch im August 1953, den 17. Juni, zu einem großen Gedenk- und Feiertag erklärt, der dann auch bis 1990, bis er quasi vom 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, abgelöst wurde, wurde er zum Gedenktag herabgestuft und nicht mehr zum Feiertag. Aber das ist quasi eine Stellvertretermaßnahme für die DDR, die den Tag lieber tabuisieren wollte. Aber schon in der friedlichen Revolution finden wir an vielen runden Tischen beispielsweise, nicht im Oktober, November, aber später die Frage, wie ist es eigentlich mit dem 17. Juni? Wie können wir die Opfer reditieren? Was war hier eigentlich? Das finden wir auch in Brandenburg beispielsweise, in Potsdam. Also man kann in Protokollen schon sehr früh finden, also früher 1919 in der Regel, dass nach den Opfern des 17. Juni gefragt wird. Interessanterweise hat am 17. Juni 1990 der spätere Ministerpräsident von Brandenburg die Gedenkrede vor Volkskammer und Bundestag in Berlin gehalten, während am gleichen Tag die PDS ihre historische Kommission gründete, die sich das Leitbild gab, kein einheitliches Geschichtsbild mehr. Aber noch 1990 begann das Errichten von Gedenksteinen oder großen Monumenten für den 17. Juni. Ich denke nur an Hennigsdorf, an Teltow, auch in Strausberg gibt es teilweise nur Gedenktafeln, aber manchmal große Monumente oder Denkmäler, die den 17. Juni erinnern. Sie finden auch interessanterweise viele Gedenksteine für die Opfer von Krieg und Gewalt, die sich auch von 1933 bis 1953 beziehen. Auch in Brandenburg gibt es davon etliche, die quasi 20 Jahre Diktatur und oder Aufstände gegen Diktatur quasi feiern. Es sind ein paar, aber dass dieses Datum dann quasi explizit als solches genannt wird. Und heutzutage ist es ja ein Gedenktag, wenn auch kein Feiertag, und dafür hat auch die Politik gesorgt. Es gab aus dem Präsidium des Landtags auch in den letzten Jahrzehnten immer wieder bewusstseinsbildende Reden, die versuchten, dieses Datum nicht aus dem Bewusstsein der Brandenburger schwinden zu lassen. Aber letztendlich ist es so, dass die Erlebnisgeneration des 17. Juni weitgehend ausgestorben ist und die, die 1989 erlebt haben und auch als prägend erlebt haben, jetzt quasi das eigenes höher halten, auch wenn sie mit Sicherheit nichts explizit gegen das Gedenken am 17. Juni tun. Aber es ist nun mal länger her und hat damit schlechtere Karten in der Gedenkhierarchie.
Und warum ist es heute, also 70 Jahre später, auch noch sehr wichtig, daran zu erinnern?
Es war für eine Generation ein prägendes Ereignis, sowohl für die Aufständischen als auch für die SED. Das besagte Trauma der SED hielt bis zum Ende an. Bestimmte Maßnahmen des 17. Juni, wie eben die Kampfgruppen oder die Wohnungsbaugenossenschaft, sind ja quasi Echos dieses 17. Juni bis in die Endphase der DDR hinein, sodass man irgendwie, wenn man auch vergessen hat, wo es eigentlich herkam, mit den Folgen des 17. Juni lebte. Und generell sind die Leute aber, wie wir schon sagten, ja nicht nur für geringere Normen auf die Straße gegangen, sondern auch für demokratische Werte wie Freiheit, freie Wahlen, Demokratie oder eben auch nur Freizügigkeit im weitesten Sinne. Und das sind Werte, die damals erkämpft werden mussten, auch heute nicht so stabil sind, dass man für sie nicht eintreten sollte. Und deshalb ist der 17. Juni ein würdiges Datum, seiner zu gedenken.
Vielen Dank, Christoph Wunicke, für dieses spannende Gespräch und Ihre Einschätzung. Die neue Themenkachel zum 17. Juni 1953 in Brandenburg mit Texten und Kurzmeldungen zum Geschehen in mehr als 90 Orten finden Sie leicht im Menü der Berlin History App. Diese App mit Bildern, Dokumenten und Audiosequenzen können Sie kostenlos herunterladen und nutzen. Eine Zusammenfassung der Beiträge zu Brandenburg können Sie auch im PDF-Format auf unserer Webseite einsehen und herunterladen. Mein Name ist Peter Ulrich Weiß. Ich sage auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.